Vielleicht könnt ihr hier den Strahler ein bisschen ausmachen, das blendet mich sehr. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin also der Mann mit der Mütze. Schiebermütze heißt sie in Wahrheit. Ich könnte euch zwei Erklärungen geben. Ich habe die in über 10 Farben. Und als ich denen erzählte, dass ich nach Kandern fahre, sagten sie, da waren wir noch nie, da wollen wir unbedingt mit. Das müssen wir sehen. Und so habe ich eine gewisse Auswahl mitgebracht. Lösung B wäre, ich war am Freitag noch zu einer Kopfbehandlung, die es erforderlich macht, dass ich mich hier vor Licht aller Art schütze ein paar Tage lang. Und deswegen habe ich hier meine Mützen dabei. Ja, mein Name ist Wolfgang Kraska, das ist euch ja inzwischen bekannt. Einige waren ja auch schon an den verschiedenen Veranstaltungen am Wochenende hier. Das ist ja mit dem Gottesdienst jetzt der Abschluss und damit auch der vierte Vortrag, die vierte Einheit heute Morgen. Ich sage noch mal ein paar Sätze zu mir. Ich bin jetzt 71 Jahre alt, 6 Jahre im Ruhestand, war 5 Jahre Jugendpastor in der FEG Lüdenscheid, anschließend 10 Jahre Gemeindepastor in Hamburg, also ähnlich wie der Timo, also erst so Jugendpastor neben einem älteren Kollegen Paul Lenz und dann meine erste richtige Gemeindeverantwortung. 13 Jahre in Witten, also auf dem Gelände, wo auch der Bundesverlag, das Bundeshaus, die Bank und noch ein paar kleinere Sachen sind. Und von da aus bin ich dann nach Karlsruhe gegangen, wo wir dann über 14 Jahre waren und jetzt auch noch wohnen. Habe ich gestern ein bisschen mehr bei den Senioren erzählt. Ich bin verheiratet mit Dorothea. Wir haben 4 Kinder, wovon unser jüngster Sohn schon seit 11 Jahren bei Jesus ist. 9 Enkel haben wir. Und vielleicht ist es auch zum Verständnis dessen, was ich gleich sagen werde, inhaltlich wichtig. Ich komme nicht aus dem christlichen Elternhaus. Ich bin erst mit, ich denke mal, 16,5, 17 Jahren zum Glauben gekommen. Hatte überhaupt keine Grundlagen. Selbst als ich dann in Eversbach studiert habe, also das war mir alles fremd. Ich musste die Bibel erst noch kennenlernen oder hatte nur ganz wenig jetzt aus der kurzen Zeit in der Jugendarbeit mitgenommen. Das war ein großer Vorteil. Ich habe vieles neu entdeckt. Als ich Jugendpastor war, habe ich manchmal mit der Entdeckerfreude des Neulings gepredigt, Texte, die die Gemeinde längst kannte. Aber sie hat sich ein bisschen anstecken lassen, weil ich rübergebracht habe, guck mal, was ich entdeckt habe. Donnerwetter. Das hat aber auch noch eine Kehrseite und die werdet ihr heute Morgen ein bisschen merken. Ich bin nicht christlich so erzogen und geprägt worden und hatte immer mal wieder mir die Freiheit genommen zu sagen, hä, was macht ihr denn da eigentlich? Was soll das denn? Und eine ganz banale und für manche erschreckende Frage zu stellen, ja, stimmt das denn eigentlich? Und das ist auch eine Frage, die mich beim Beten bewegt hat. In allen Kulturen gibt es Gebet, überall wird gebetet. Man gibt es, nennt das ja manchmal, auch wenn verschiedenste Religionen beten oder manche verstehen darunter, dass ich irgendwie meine Gedanken, meine Gefühle an ein gedachtes Gegenüber projiziere, ob es den nur gibt oder nicht, oder ob ich den Gott nenne, ist völlig egal. Und was ist das Spezifische beim christlichen Beten? Und da bin ich auf merkwürdige Sätze gestoßen und vielleicht schockiere ich euch jetzt, aber ich sage, ihr geht hier gleich versöhnt raus, aber wir stellen uns dem mal zunächst. Nämlich so ein Satz war, Beten bewegt den Gott, den Arm Gottes. Da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Gottesbild? Ist Gott jemand, der den Arm nicht hochkriegt, der den Finger nicht für uns rührt? Es sei denn, die Christen bringen ihn dazu. Der bewegt den Arm Gottes erst, wenn die Christen ihn mit einer Hydraulik aufpumpen. Sie beten noch mehr, reicht noch nicht. Gott bewegt sich immer noch nicht. Wir beten heftiger, die ganze Gemeinde betet Tag und Nacht. Und jetzt endlich bewegt Gott seinen Arm. Das ist doch Gotteslästerung, oder? Entschuldigt, aber wenn ich als jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, so frage und sowas höre, da darf ich doch schlichtweg fragen, kann das denn stimmen? Und es stimmt nicht. Natürlich stimmt es nicht. Denn so ist Gott nicht. Dann habe ich im Dienst hinterher was Ähnliches kennengelernt. Es gab ganz widersprüchliche Erfahrungen. Menschen haben Gebetserhörungen erlebt und sie haben gebetet und haben keine Erfahrungen mit Gott gemacht. Und trotzdem haben sie das irgendwie verrührt und stehen gelassen. Und ich merkte, da legt sich so ein Mehltau auf den Glauben, weil sie das alles gar nicht richtig verarbeiten. Also beten ist so schön, wir machen das einfach weiter, auch wenn es gar nichts bringt. Das gehört einfach dazu und Jesus will das auch, dass wir beten. Und in der Gemeindearbeit hörte ich dann, wo viel gebetet wird, geschieht viel. Kennt ihr vielleicht auch so einen Satz? Und ich muss sagen, das stimmt nicht. Ich kenne Gemeinden, da wurde die Weltmeisterschaft im Beten ausgetragen. Und es ist nichts passiert. Und ich war in einer Gemeinde, da hatten wir Mühe, die Leute zum Gebet zusammenzubringen. Und Gott hat gesegnet, dass die Schwarte nur so gekracht hat. Gott hat sich einfach über die Regel hinweggesetzt, nur wo viel gebetet wird, wird gesegnet. Der macht, was er will. Das stimmt einfach nicht. Gott ist doch nicht eine Funktion unseres Betens, unseres Tuns. Er reagiert doch nicht auf uns Menschen. Gott hat in Gemeinden gesegnet, dass einem Hören und Sehen vergangen ist, aus einem ganz einfachen Grund. Weil er Gott ist und weil er segnen wollte. Irgendwas stimmt doch da nicht, wenn eine solche Theologie verbreitet wird. Es gibt, habe ich gerade schon gesagt, auch Verheißungen, mit denen wir ganz schlecht umgehen können, weil wir darauf warten und nicht das geschieht, was wir daraus erwarten. Alles, was ihr bittet in meinem Namen, das will ich euch geben. Ja, da möchte ich den sehen, der hier aufsteht und sagt, ist bei mir immer so passiert. Da muss es doch irgendwo einen Bruch geben, ein Geheimnis geben, vielleicht sogar ein grundlegendes Missverständnis. Und dann bin ich über Apostelgeschichte 12 gestoßen, wo das nebeneinander steht. Da wird der Stephanus gesteinigt, da wird Jakobus enthauptet und daneben steht, dass Petrus wunderbar errettet wird. Beides steht nebeneinander und zwar im gleichen Kapitel. Die letzten beiden Apostelgeschichte 12. Und ich glaube, dass Gott es uns bewusst so nebeneinander stellt und sagt, so ist das Leben mit mir. Der eine wird enthauptet und der andere wird wunderbar gerettet. Hat Jakobus weniger geglaubt? War er weniger gesegnet? Hat er weniger gebetet? Hat die Gemeinde bei ihm weniger gebetet? Und bei Petrus genügend gebetet? Also entschuldigt bitte, aber wenn ich den Glauben ernst nehme, dann darf ich doch so fragen. Nein, ich muss so fragen, weil sonst der Glaube eine Ideologie wird mit Sätzen, die von Menschen stammen, Wunschdenken und dann haben die Religionskritiker recht, die Christen projizieren sich ihre Wünsche an den Himmel, damit ihr Weltbild so stimmt. Und dann ist ja auch noch die Frage da, warum beten, wenn Gott doch eh schon alles weiß, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Ja, sorry, warum soll ich ihn dann überhaupt beten? Das macht doch gar keinen Sinn. Also, alles in allem, irgendetwas stimmt da nicht. Nicht, dass bei Gott was nicht stimmt, aber ich glaube, dass bei uns was nicht stimmt. Bei unserer Vorstellung vom Beten und auch bei unserer Gebetspraxis. Und das hängt damit zusammen, dass wir einen größeren Zusammenhang betrachten müssen, nämlich, worum geht es bei mir eigentlich oder für mich eigentlich beim Beten? Geht es darum, ein Ziel zu erreichen? Ich habe das jetzt mal hier mit dieser Zielscheibe so dargestellt. Ist das mein Ziel? Ich bete, weil ich etwas erreichen will, weil ich etwas haben will, weil ich mir etwas wünsche. Und jetzt habe ich so den Gedanken, ich muss jetzt nur intensiv genug beten, vielleicht laut genug beten, in der richtigen Art beten, mit erhobenen Händen auf den Knien oder muss genügend Leute zusammenbringen, um mein Ziel zu erreichen. Oder geht es um Beziehung? Das versuche ich hier mit diesem Koordinatensystem deutlich zu machen. Die senkrechte ist die Beziehung zu Gott und die waagerechte ist die Beziehung zu Menschen. Das ist mein Lebensfeld. Geht es um Beziehung zu Gott? Und ich glaube, hier ist der Schlüssel des Geheimnisses. Wir haben gerade das Vaterunser gesungen und für viele ist das so ein ganz zentraler Text.
Wenn wir bibeltreu sind und in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass das nicht stimmt. Das Vaterunser-Gebet ist eine Fußnote zu einem größeren Zusammenhang. Eine wichtige Fußnote. Aber der größere Zusammenhang, das Anliegen von Jesus ist vom Echtsein. Darum geht es in Matthäus 6, 1 bis 18. Sein großes Thema ist, dass wir authentisch sind und Gott ehrlich und wahrhaftig gegenübertreten. Zum Beispiel beim Spenden. Das war damals wie heute so, wenn man da groß Geklapper macht, wenn man vielleicht auf großen Postern zeigt, dass die Volksbank für den Zoo 10.000 Euro gespendet hat. Das ist in der Gemeinde nicht anders. Viel Spenden gibt Applaus. Das andere ist das Beten in der Mitte, da betrachten wir gleich noch näher. Und das dritte ist das Fasten. Da gibt es auch diese Praxis damals, und die hat sicher auch Varianten heute, die werde ich jetzt nicht entfalten, wo man dafür Applaus kriegte. Boah, ist das ein frommer Mensch. Was der sich den Glauben kosten lässt alles. Und man sieht es auch, wie er rumläuft. So traurig, so staubig, so schmutzig. Das macht er alles aus Hingabe an Gott. Toll, ein echtes Vorbild damals. Und heute gibt es Parallelen dazu. Und es geht immer wieder um das Gleiche. Was motiviert dich eigentlich? Und Jesus hat in diesem Text sozusagen einen Refrain eingebaut. Wenn ihr euch das mal zu Hause anschaut, dann seht ihr, das ist wie ein Lied aufgebaut. Sehr parallel. Und dann kommt immer ein Refrain. Und der heißt, Vers 2, 5, 16, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wer Geld gibt und dafür Applaus erwartet, wer sich dafür gut fühlt, der hat Lohn bekommen. Von den Leuten. Nimm ihn. Aber denk nur nicht, du kriegst zweimal Lohn. Zweimal Lohn gibt es nicht. Entweder du holst dir den bei den Leuten, bei deiner Gemeinde, bei deinem Umfeld oder bei Gott. Wer spendet, um Applaus zu kriegen, hat seinen Lohn. Dahin hat nichts mehr zu erwarten. Wer betet, werden wir auch sehen. Um viel Worte zu machen, der hat seinen Lohn dahin, der muss gar nichts mehr erwarten. Und auch wer fastet, um sich zu präsentieren, um respektiert zu werden, damals hat seinen Lohn dahin. Und der andere Teil des Refrains, jede Strophe, jedes Mal, die Verse stehen drunter, dein Vater sieht ins Verborgene. Der guckt nicht auf das, was du tust. Wir werden sehen, der hört auch nicht deine Worte primär. Sondern der Vater schaut ins Verborgene. Und er wird es dir lohnen. Also wähle Oberflächlichkeit und Applaus von außen. Okay, kann man schön finden. Aber hast du deinen Lohn gehabt? Oder dein Vater, der dich genau kennt und analysiert und dir dementsprechend den Lohn gibt. Ich lese uns mal jetzt diesen spezifischen Text, den konkreten Ernstfall, so habe ich es genannt, zum Beten vor. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken. Warum? Damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch in das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter, wie die Heiden das tun. Heiden meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also da wäre ganz viel zu sagen zum Vater unser. Wir gebrauchen das ganz selbstverständlich. Wir müssen uns nur klar machen, die Jünger kommen aus dem Judentum, wo man den Namen Gottes nicht auszusprechen wagte. Er hatte sich offenbart, ich bin der, ich bin Yahweh. Und er hatte niemals verboten, dass man ihn als Yahweh anredet. Aber aus lauter Ehrfurcht und Distanz haben sie das nie getan. 0%. Und Jesus geht auf 100%, von 0 auf 100. Ihr sollt Vater zu Gott sagen. Deswegen bin ich gekommen, versteht das doch. Ihr seid jetzt Kinder Gottes. Ihr dürft zu Gott kommen und Vater zu ihm sagen. Völlig vertrauensvoll. Ist uns das klar, was das für eine Revolution ist? Das ist nicht ein bisschen mehr. Das ist das Gegenteil dessen, was man gewohnt war und was die Jünger kannten. Gott mit Vater anreden. Da sagt er auch noch mehr zu. Der Name soll nämlich geheiligt werden. Aber das vertiefen wir jetzt hier heute nicht. Uns geht es darum, was hinter diesem Text steht. Also, das zentrale Problem ist, geht es uns beim Beten um die Beziehungsebene, um den Kontakt zu Gott, oder geht es uns um die Sachebene? Und dazu muss man fragen, was sieht Gott bei mir im Verborgenen, während er mich beten hört? Das ist nämlich das Fatale, was wir uns oft nicht klar machen. Wir meinen, es läuft übers Hören. Wir meinen, wenn wir die richtigen Worte machen, dann versteht Gott das auch und dann wird er auch reagieren. Aber Gott hat auch die Bildspur. Er guckt uns ins Herz. Und während wir beten, während wir Worte sprechen, sieht er, was in unserem Herzen vorgeht. Jetzt machen wir uns das mal klar. Ich denke, ihr kennt auch solche Situationen. Da bist du mit Leuten im Gespräch und reagierst, ja. Und sagst, oh ja, wie interessant. Und denkst, meine Güte, wann hört denn diese Tussi endlich auf mich einzureden? Das kriegt ihr zum Glück nicht mit. Dass in unserem Herzen etwas völlig anderes abgeht, dass wir abgeschaltet haben. Und wir können auch mechanisch antworten und reagieren, das schaffen wir alles. Multitasking klappt auch beim Reden, super. Auch beim Gebet. Nur bei Gott nicht. Gott hört uns reden und er guckt gleichzeitig ins Herz. Und Gott kriegt mit, was ist denn das hier für eine Schwafelblase? Was schwallert der mich voll? Und dem geht es ja um was ganz anderes. Dem geht es gar nicht um mich. Der redet mich als Vater an und der will eigentlich nur sich selbst verwirklichen. Der will mich vor seinen Karren spannen. Das ist das Problem des Betens. Der Vater sieht ins Verborgene. Und ich frage dich, was sieht er eigentlich, wenn er dich reden hört, wenn er mich reden hört? Wir sind hier am Zentrum, am Kern der Problematik des Betens. Weil wir das Innere vom Äußeren sehr gerne loslösen. Und meinen, es geht um Worte. Wir müssen es Gott erklären, wir müssen es Gott wichtig machen, damit es ihm auch wichtig wird und so weiter. Also da ist die Vorstellung, ich als Mensch, ich wende mich an Gott, das ist der Pfeil von unten nach oben. Und wenn das bei Gott jetzt richtig ankommt, wenn das bei Gott richtig ankommt, dann wird Gott auch reagieren. Das Neue Testament sagt uns, so funktioniert es nicht. Es funktioniert so. Du sprichst zu Gott und Gott sagt, das gucke ich mir erstmal an. Ich gucke dem ins Herz, ich gucke ihr ins Herz. Und je nachdem, was Gott im Herzen sieht, reagiert er. Und das kriegen wir nicht raus. Das können wir nicht einfach überspringen. Gott lässt sich nicht manipulieren von uns. Also, es geht um die Frage, bete ich auf der Beziehungsebene, komme ich als Kind zum Vater oder komme ich als Antragsteller, der was durchboxen will? Und wenn nicht, lege ich Beschwerde ein und hole mir noch einen Rechtsanwalt dazu oder sonst irgendwas, wie das in der christlichen Version aussieht. Wir gucken uns den Text nochmal an daraufhin. Tut es nicht wie die Scheinheiligen. Ja, gebetet wird von vielen. Was machen denn Scheinheilige? Beten öffentlich, wollen gesehen werden. Sie leiern Gebetsworte herunter. Sie meinen, sie könnten etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Heidnisches Beten besteht aus dem Worte machen, aus viel Worte machen. Man erinnert sich an Elia auf dem Karmel, das ist so die beste Illustration, vielleicht hat die auch bei Jesus im Hintergrund gestehen, wo die Baalspriester beten, beten, beten und Baal erhöre uns und meinen, sie müssen sich noch ritzen, bis das Blut fließt und so weiter. Das ist heidnisches Beten. Und es ist unausrottbar bis in freie evangelische Gemeinde hinein. Heidnisches Beten. Auf der Beziehungsebene, wenn man so betet, wie Gott das möchte, dann geht es mir um die Begegnung mit dem Vater, der ins Verborgene schaut. Und das braucht es nicht die Bühne, dann braucht es nicht die großen Worte, sondern man kann das ganz in der Ecke, ganz im Privaten, im Intimen geschehen. Der Vater sieht ins Verborgene. Der braucht keine Gebetstechnik unsererseits, um klarzukommen. Also nehmen wir das ernst. Gott will Kinder und keine Bittsteller. Nun weiß jeder, der Kinder hat, dass Kinder gerne mal rumnörgeln und meinen, wenn sie jetzt nochmal bitten und ach bitte, bitte Mama, und dann lerne ich auch die Vokabeln nochmal oder sonst irgendwas. Kinder versuchen auch manchmal ihre Eltern zu manipulieren, aber als Eltern ist man entsetzt darüber, nicht wahr? Man weiß doch, auch wenn man dem Kind jetzt nicht noch irgendeinen Softdrink oder noch eine Schokolade gibt, man weiß doch, dass das gute Gründe hat. Hat mal jemand gesagt, wir werden Gott in der Ewigkeit mal für all das besonders danken, was er uns nicht erfüllt hat, für die nicht erhörten Gebete, wovor wir alles bewahrt worden sind, weil Gott nicht das getan hat, was wir nicht wollten. Ein Kind hat Vertrauen zu seinem Vater und egal, wie die Antwort ist, es ist okay. Ich weiß es, es ist gut, er meint es gut mit mir. Er macht das nicht, um mich zu quälen oder um mich kurz zu halten. Gott will Kinder und keine Bittsteller haben. Also, als Kinder, da geht es um die Beziehungsebene. Es geht mir darum, Gott zu begegnen. Das ist das eigentliche Ziel des Gebets. Ich möchte Gott begegnen mit allem, was ich bin und habe. Und natürlich habe ich auch Sorgen, Nöte, Fragen und Wünsche und kann das vor Gott vortragen, aber selbstverständlich. Meine Trauer, alles kann ich vor Gott bringen, meine Gedanken. Ich beziehe Gott ein in alles, weil er mir wichtig ist, weil ich sage, ich möchte nicht ohne dich leben, ich möchte in deiner Gegenwart leben. Deswegen bringe ich dir das alles. Aber doch nicht, um dies und jenes zu erreichen, zu erzielen. Aber ich darf das sagen, von ganzem Herzen, auch mit dem Druck, den Kinder manchmal haben. Beziehungsebene heißt, es ist im Verborgenen, es kommt von innen heraus. Und das ist ein heiliger Vorgang, ein intimer Vorgang, ganz persönlich. Nur zwischen Gott und mir. Geht auch keinen anderen wirklich was an. Und da können auch Peinlichkeiten drin sein. Ja klar, der Vater im Himmel wird das schon verstehen. Auf der anderen Seite wäre dann das zielorientierte Beten. Ich möchte mein Ziel erreichen. Und dann meine ich, das kriege ich nur hin, wenn ich viele Worte mache. Wenn ich richtig bete, dann bewegt der Vater im Himmel den Arm. Sonst nicht. Dann rede ich auf Gott ein und denke, er hat es immer noch nicht getan. Ich muss irgendwas falsch machen, wie kriegen wir das denn hin? Ich bete mal anders oder ich hole mir noch Gebetsverstärkung. Wir machen eine Gebetsmauer, dass da lückenlos gebetet wird. Dann wird es passieren, 24 Stunden am Tag. Und dann sage ich, dein Wille geschehe und Gott hört das und sagt, wie bitte? Ich gucke in dein Herz und sehe, dass du betest, mein Wille geschehe. Mein Wille geschehe, wie eben auf der Erde, so auch im Himmel. Ich möchte, dass mein Wille geschieht und ich möchte Gott dazu bringen, meinen Willen umzusetzen. Und tatsächlich bringe ich es über die Lippen zu sagen, dein Wille geschehe. Ja, geht es noch krasser? Also, Heiden beten auf der Sachebene. Sie meinen, sagt Jesus, ist nicht von mir, sie meinen, dass sie bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Kinder beten auf der Beziehungsebene. Vater im Himmel. Oder kommen die Bitten auch erst relativ spät. Dein Wille geschehe, das würde ich mal als Erstes sagen. Dein Reich komme. Ich sehne mir nichts mehr, als dass du regierst und dass das möglichst viele Menschen so erfahren und erleben. Dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Es soll hier möglichst viel von dem abgebildet werden, was im Himmel passiert. Also, fragen wir, wie beten wir? Beten wir wie Kinder, voller Vertrauen? Kommen wir in die Gegenwart Gottes, egal was er antwortet? Oder beten wir wie Heiden? Ich zitiere Jesus, die etwas erreichen wollen, indem sie viele Worte machen. Ihr kennt das ja vielleicht auch, dass man Freunde hat, die rufen nur an, wenn sie was wollen. Oh, und von denen hast du ja 10 Jahre nichts gehört. Auf einmal sind sie da. Und du weißt sofort, oh, der will was. Der will jetzt wahrscheinlich die Hilti ausleihen. Oder besser noch, der will, dass ich mit der Hilti ankomme und ihm dies und jenes mache. Aber dann hast du auch wieder Ruhe hinterher. Wenn das Ziel erreicht, ist es auch wieder weg. Ein Freund ruft anders an, nicht wahr? Willst du von Gott die Hilti oder willst du Gott begegnen? Das ist die Kernfrage. Also, ich komme noch mal zu diesem Anfangssatz, mit dem ich euch bewusst provoziert habe, zurück. Beten bewegt den Arm Gottes. Nein, das tut es nicht. Aber beten ist nicht wirkungslos. Beten bewegt das Herz Gottes. Und es ist wichtig zu wissen, beten dient nicht der Information. Wenn ihr es mir nicht glaubt, dann glaubt es dem Neuen Testament, glaubt es Jesus. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Der Sinn des Gebets ist nicht, Gott zu informieren. Gott weiß es längst. Aber ich bin Mensch und ich darf es nochmal aussprechen. Ich sage es ihm nicht, damit er informiert ist, sondern ich sage, Vater, das bewegt mich, schau dir das an, wie mich das umtreibt. Das ist mein Thema und ich will dieses Thema nicht ohne dich verarbeiten. Gott muss nicht motiviert werden. Er regt seinen Arm auch ohne dies. Er ist auf unserer Seite, er ist unser Vater. Er muss nicht erst weichgeklopft werden. Er will das Beste für uns. Beten dient nicht der Motivation Gottes und schon gar nicht der Manipulation Gottes. Ich kann nur zu ihm hingehen und sagen, hier bin ich, ich breite das vor dir aus, ich sage auch, was ich mir wünsche, darf ich auch, aber ich weiß, egal was passiert, du bist mit mir unterwegs und du machst es gut. Und das ist was anderes, als dass ich sage, ist so, manchmal hört Gott Gebet und manchmal nicht. Darum geht es nicht. So einen Durchschnitt zu errechnen. Ja? Gott erhört so 30% der Gebete, bei Evangelern 50% der Gebete. Sondern diese Spannung, egal was passiert, es ist gut, es kommt von Gott, Gott liebt mich. Warum? Er möchte, dass wir Vater zu ihm sagen. Es geht ihm um die Beziehung. Jesus wird mal gefragt, was ist denn das größte Gebot? Um was geht es denn? Ja, du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. War für mich auch eine Überraschung. Gott hat Bedürfnisse. Ich habe mir Gott immer zunächst mal so als völlig bedürfnislos vorgestellt. Aber man fasst es nicht. Gott hat ein Bedürfnis. Gott möchte etwas. Gott wünscht sich etwas. Keine Worte. Keine Gebete, er wünscht sich unsere Liebe. Und wenn die sich so ausdrückt, dann ist es okay, dann bewegt es sein Herz. Es gibt uns Menschen nur deswegen, weil Gott was zum Lieben haben wollte. Es gäbe Gott auch, wenn es keine Welt gäbe. Es gäbe Gott auch, wenn es keine Menschen gäbe. Es gibt uns nur, weil Gott sich eine Welt schafft. Es gibt Menschen, weil Gott sich Menschen schafft. Und er wollte sie als Gegenüber haben, die ihm in Liebe und Respekt begegnen. Und das soll stattfinden in der Kommunikation mit Gott. Wir sind geschaffen, das ist unsere Schöpfungsbestimmung, zur Kommunikation mit Gott, als Gegenüber Gottes. Ich könnte auch sagen, wir sind zum Gebet geschaffen. Gebet ist nicht eine Zusatzäußerung, die manche besonders gut drauf haben und andere sind da ein bisschen schwach drin, sondern Gebet ist die elementare Verwirklichung eines christlichen Lebens. Gottes Kind zu sein, Gott als sein Vater und Schöpfer zu ehren und zu achten, heißt in Kommunikation, im Austausch mit ihm zu sein. Allumfassend, egal was passiert, egal wie Gott reagiert. Deswegen ist Beten so wichtig und deswegen ist es wichtig, auch darauf zu achten, wie bete ich eigentlich. Gott will nicht manipuliert werden, Gott will geliebt werden und wir sind zur Liebe Gottes geschaffen und dazu von ihm geliebt zu werden. Wir sind zum Gebet geschaffen, zum Sein in Gottes Gegenwart, zur Kommunikation. Ich ziehe mal ein paar Folgerungen daraus. Ich bringe das auf einen Nenner und der heißt, Recht ist, was echt ist. Also ihr hättet mich falsch verstanden, wenn ich sage, oh, Beten ist hochkompliziert. Da musst du folgende Liste erstmal bedenken, dass dein Beten auch echt ist. Nein, nein. Recht ist, was echt ist. Gott schaut sich das an. Man kann die Echtheit nicht an äußeren Markern festmachen. Gott schaut ins Herz und sieht, was echt ist. Und alles, was echt ist, ist willkommen und es ist in Ordnung. Ob du auf den Knien oder mit erhobenen Händen betest, wenn das echt ist, freut sich Gott, dass du ihm so begegnest. Wenn du in der Badewanne oder am Lenkrad im Auto betest, wenn es wirklich echt ist, wenn es aus dem Herzen kommt und Gott beurteilt schon, ist das alles okay. Aber niemand muss meinen, Gott würde eher antworten, wenn ich die Hände hochreiße oder wenn ich auf die Knie gehe. Nur, wir haben das vorhin zum Singen gehört, wir sind Menschen mit Gefühlen, wir haben eine Körpersprache. Und wenn das dann Ausdruck ist, unserer Körpersprache, unserer Beziehung zu Gott, dass ich die Hände hebe, auf die Knie falle oder laut rede, ich bete oft laut, Recht ist, was echt ist. Worte sind nur Formgebungen. Wir brauchen Worte. Das kennen wir doch auch aus unserer Kommunikation. Wenn ich etwas ausspreche, wenn du mich fragst, was meinst du denn da eigentlich, dann äußere ich das, ich bringe das nach außen, ich gebe dem Form, ich formuliere das und werde mir selbst darüber klar. Insofern ist das hilfreich. Ich muss es auf den Punkt bringen, und dann weiß ich, was ich eigentlich denke. Wenn ich mich reden höre, weiß ich, was ich denke und meine. Insofern sind Worte durchaus hilfreich. Sie sind nur Äußerungen. Sie sind nur Formulierungen, Formgebungen. Formen sind immer Ausdruck innerer Befindlichkeit. Es gibt keine Äußerlichkeiten in dieser Welt bei uns Menschen. Alles, was wir äußern, hängt mit einer inneren Befindlichkeit, mit Vorgängen tief in unserem Innern zusammen und ich wiederhole es gerne nochmal, Gott kriegt die mit, achtet auf die, was im Innern vor uns geht. Und jetzt habe ich schon zweimal kritisch was zum 24-7-Gebet gesagt. Niemand möge meinen, dass man, wenn man die Kette vollkriegt, Gottes Arm bewegt. Aber wenn eine Gruppe so bewegt ist und sagt, damit müssen wir zu unserem Vater im Himmel kommen, wir treffen uns, wir beten jetzt mal, wenn es aus dem Herzen kommt, bin ich fest davon überzeugt, dass es etwas bewegt. Wir müssen das unterscheiden. Warum machen wir das? Um Gott zu manipulieren, um es doch noch hinzukriegen? Sorry, das tun Heiden. Oder kommt es aus dem Inneren, ist es ein Bedürfnis? Heißes Thema Gebetsgemeinschaft, so, aber das tippe ich hier nur an. Wie oft wird in Gebetsgemeinschaften gebetet und es richtet sich gar nicht an Gott, sondern dass die anderen das auch das Richtige hören und ach, so ein Mist, jetzt hat er mir das weggebetet, was ich jetzt gerade schon mir seit 2 Minuten im Kopf zurechtgelegt habe. Gebetsgemeinschaft ist eine heiße Geschichte. Aber natürlich, wenn wir eins werden, worum wir bitten, da ist Jesus ganz Ohr. Ist er dabei, der sieht das, was uns wirklich bewegt. Und ich denke, das eigentliche Geheimnis ist ohne Unterlass beten. Das heißt ja nun, ich denke, das ergibt sich aus den bisherigen von selbst, das heißt ja nicht, dass wir ständig Gebetsworte vor uns her murmeln. Das ist ja das Fatalste, was es überhaupt in der Geschichte der Christenheit gibt, dass das Vaterunser, was Jesus als Beispiel für die Anti-Plapper-Kampagne den Jüngern mit auf den Weg gegeben hat, sein Anliegen ist, nicht zu plappern wie die Heiden, und er gibt ein Gebet, an dem er sich orientieren kann. Das Anti-Plapper-Gebet Jesu ist zum meistgeplapperten Gebet der Weltgeschichte geworden. Schlimmer geht's nimmer. Bete 10 Vater Unser und dann wird dir die Schuld vergeben. Ich meine, das ist nicht FEG, das weiß ich wohl. Aber es stimmt natürlich auch, wie wir es im Lied gesungen haben, wenn mein Herz keine eigenen Worte mehr findet, wenn ich, das gibt es ja auch, dann kann ich mich daran festhalten, ja. Aber wenn ich meine, das ist eine liturgische Formel und damit zauber ich jetzt irgendwas hin. Okay, ohne Unterlass beten heißt eigentlich nichts anderes, als permanent in jeder Lebenssituation mit Gott in Verbindung zu sein. Ich sage gerne im Stand-by-Modus zu sein. Wenn ich mit meiner Frau zusammenlebe, wir reden nicht ständig miteinander, das wäre ja furchtbar. Aber jederzeit können wir miteinander ins Gespräch kommen. Wenn sie was hat, wenn ich was habe, mache ich den Mund auf und wir sprechen miteinander. Und so können wir jederzeit aus dem Stand heraus mit Gott reden. Und Gott sieht ja schon, oh, der wird gleich beten. Ich merke, der kocht was auf. Dann äußert sich das, ja. Dein Ziel erreichen, mein Wille geschehe und Gott soll mir jetzt dabei helfen, dass ich gut durchs Leben komme. Das Leben ist schön, aber mit Gott ist es noch schöner, da ging es noch besser. Sondern ich finde nichts erfüllender, als alle Dinge in der Gemeinschaft, im Gespräch, im Dialog, in der Kommunikation mit Gott zu leben. Beten können, so im Gespräch sein zu dürfen, von Jesus das Recht bekommen zu haben, zum Allmächtigen mit dem unaussprechlichen Namen Papa zu sagen. Aber, das ist ein unglaubliches Privileg. Und dazu ist Jesus gekommen in die Welt, um Gottes Herzenswunsch zu erfüllen, wie das im Paradies gedacht war, dass wir wieder als Kinder zu ihm kommen und vertrauensvoll zu ihm beten, Papa sagen und so mit ihm umgehen. Was für ein Privileg. Herzlichen Glückwunsch. Ich will mit uns beten. Herr Vater im Himmel, das ist wirklich ein unglaubliches Vorrecht, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Wir gewöhnen uns an so vieles, aber es ist sensationell und es verändert alles. Hilf du uns immer wieder aus der Gemeinschaft mit dir zu kommen, zu fühlen, zu denken, zu handeln, ja und dann auch zu reden. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, weil Jesus Christus, dein Sohn, gekommen ist, um alles wegzunehmen, was uns dafür eigentlich disqualifiziert. Danke, dass du unser Vater im Himmel geworden bist. Amen.